Der 70-jährige Astronom lag im Sterben. Das Lesen fiel ihm zwar schwer, aber er hielt einen Probeabzug seines Werks in den Händen, das bald veröffentlicht werden sollte. Man schrieb das Jahr 1543 und der Mann auf dem Sterbebett war Nikolaus Kopernikus. In dem Werk De Revolutionibus Orbium Coelestium, Deutsch, über die Kreisbewegungen der Weltkörper, behauptete er, nicht die Erde, sondern die Sonne sei der Mittelpunkt der Welt. Er konnte sich wohl kaum vorstellen, was dieses Buch alles bewirken würde. Es veränderte nicht nur das damalige Weltbild grundlegend, es löste auch eine heftige Auseinandersetzung in der Christenheit aus. Deren Folgen sind noch heute zu spüren.
Guten Morgen, liebe Zuhörer. Unser heutiges Thema hat wirklich schon eine lange Tradition oder Historie der Kontroverse hinter sich. Sind Bibel und Wissenschaft vereinbar? Dazu wollen wir uns in dieser Sendung ein paar Aussagen der Bibel aus wissenschaftlicher Sicht ansehen und uns auch mit einem Physiker unterhalten, ob er einen Weg gefunden hat, diese beiden Themen unter einen Hut zu bringen. Viele Wissenschaftler mussten erleben, wie ihre Beobachtungen, Berechnungen und wissenschaftlichen Fakten im religiösen Widerstand untergingen. So erging es auch Nikolaus Kopernikus oder Galileo Galilei. Dieser Widerstand basierte zwar auf einer fehlgeleiteten Sicht der Bibel, dennoch festigte sich dadurch bei vielen der Eindruck, Wissenschaft und Bibel sind nicht vereinbar. Auch religiöse Strömungen wie zum Beispiel der sogenannte Kreationismus tragen zu dieser Wahrnehmung bei. Christliche Fundamentalisten behaupten, die Erde und alles Leben, ja das ganze Universum sei erst wenige tausend Jahre alt. Sie glauben, Gott habe alles in nur 6 24-Stunden-Tagen erschaffen. Ihre Anhänger verschließen sich gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ihren Ansichten widersprechen. Die Kreationisten haben zwar hohe Achtung vor Gottes Wort, dennoch machen sie es anderen schwer, der Bibel zu vertrauen. Warum? Weil durch diese Lehre der Eindruck erweckt wird, was darin steht, sei unsinnig und unglaubwürdig. Widersprechen sich also die Bibel und wissenschaftliche Fakten? Die Bibel beansprucht nicht, eine naturwissenschaftliche Doktorarbeit zu sein. Aber die Schreiber dieses Buches machten wissenschaftlich korrekte Aussagen, über die Forscher heute womöglich staunen. Hier ein paar Beispiele.
Das Alter von Universum und Erde.
Nach Schätzungen ist unser Planet ungefähr 4 Milliarden Jahre alt. Die Geburtsstunde des Universums liegt noch deutlich länger zurück, vermutlich 13 bis 14 Milliarden Jahre. Die Bibel legt da kein Datum fest. Sie sagt auch nirgendwo, dass die Erde nur ein paar tausend Jahre alt sei. Die ersten Worte der Bibel in Genesis oder 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1 lauten einfach: Im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde. Diese allgemeine Aussage setzt dem Forscherdrang keine Grenzen. Wissenschaftler können das Alter der materiellen Welt völlig frei und ungehindert nach allen Regeln der Kunst bestimmen.
Die Zeit, in der die Erde bewohnbar gemacht wurde.
Im Schöpfungsbericht in Genesis Kapitel 1 werden mit dem Wort Tag die verschiedenen Phasen bezeichnet, in denen die Erde bewohnbar gemacht wurde. Und das für die verschiedensten Lebensformen. Am Ende der Abfolge erscheint der Mensch auf der Bildfläche. Für diese 6 Schöpfungstage legt die Bibel keine Dauer fest. Sie überlässt es dem Forscherdrang des Menschen, diese Phasen zu untersuchen und ihnen Zeitspannen zuzuordnen. Zeitspannen, die deutlich länger sind als 24 Stunden.
Was die Erde im Raum hält.
Das Bibelbuch Hiob wurde vor ca. 3500 Jahren geschrieben. Darin heißt es in Kapitel 26, Vers 7, dass die Erde am Nichts aufgehängt ist. Kein Riese, der die Erde trägt. Keine Elefanten, die sie auf dem Rücken tragen, während sie selber auf einer Schildkröte stehen. Alles Erklärungsversuche, die in alter Zeit sehr beliebt waren. Im Gegensatz dazu öffnet die Bibel echtem Forschergeist Tür und Tor. Nikolaus Kopernikus und Johannes Kepler beschrieben später, wie sich die Planeten um die Sonne bewegen, getrieben von einer unsichtbaren Kraft. Und Isaac Newton zeigte dann, welche umfassende Rolle die Schwerkraft im Universum spielt.
Wasserkreislauf.
Das Wasser der Erde folgt einem Zyklus, dem Wasserkreislauf. Einfach ausgedrückt verdunstet Wasser aus den Meeren und bildet Wolken, die zum Teil über dem Festland abregnen. Von dort gelangt das Wasser schließlich wieder ins Meer. Die älteste außerbiblische Beschreibung des Wasserkreislaufs stammt aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Aber schon hunderte von Jahren vorher wurde er in Bibelbüchern erwähnt. Beispielsweise schrieb der israelitische König Salomo im 11. Jahrhundert vor Christus: Alle Flüsse fließen ins Meer, das Meer wird nicht voll. Zu dem Ort, wo die Flüsse entspringen, kehren sie zurück, um wieder zu entspringen.
Hygienevorschriften und Anti-Seuchenmaßnahmen.
Im Bibelbuch Levitikus, im 3. Buch Mose, findet man Vorschriften für das Volk Israel, mit denen die Ausbreitung ansteckender Krankheiten verhindert werden konnte. Dazu gehören auch Anweisungen zur Quarantäne. Und die Hygienevorgaben in 5. Mose, Kapitel 23, Vers 12 und 13, schrieben vor, Exkremente außerhalb des Zeltlagers an gesonderten Stellen zu entsorgen. Sie sollten vergraben werden. Das war eine äußerst fortschrittliche Präventivmaßnahme. Dadurch wurde das Wasser nicht verschmutzt und man war vor der Bakterienruhr geschützt, die unter anderem durch Fliegen übertragen wird, sowie vor anderen Durchfallerkrankungen, die vor allem in Entwicklungsländern immer noch jedes Jahr hunderttausende Menschenleben fordern. Die Notwendigkeit solcher Standards wurde von Naturwissenschaftlern und Ärzten erst in den letzten 200 Jahren erkannt.
Das waren nur einige Beispiele dafür, dass die Bibel wissenschaftlich korrekte Aussagen macht. Wir als Zeugen Jehova sind davon überzeugt, dass sich biblische Aussagen und präzise wissenschaftliche Forschungsergebnisse nicht widersprechen. Dazu hat sich meine Kollegin mit dem promovierten Physiker Dr. Bernd Oehlschlegel unterhalten.
Herr Oehlschlegel, erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
Gerne.
Zu Beginn interessiert uns erstmal die Frage, warum ein Studium der Physik? Warum genau haben Sie sich dafür entschieden?
Die Frage hat mich schon immer interessiert. Was ist Wahrheit? Wie kann man etwas Objektives herausfinden? In der Physik ist das so eine ganz klare Sache. Das ist eine exakte Wissenschaft. Da kann man den Dingen auf den Grund gehen und bekommt die objektive Kenntnis daraus.
Dann sind Sie also jemand, der Wert auf überprüfbare Fakten legt. Da würde uns natürlich brennend interessieren, wie Sie jetzt den Konflikt Bibel-Wissenschaft für sich gelöst haben.
Man muss sich schon mit der Bibel selbst auseinandersetzen, da viel falsch interpretiert wird. Da werden dann Aussagen gemacht, wo man als Wissenschaftler nur so den Kopf schütteln kann. Und die Bibel steht dann unglaubwürdig da. Mit dem gleich hohen Anspruch wie an die Wissenschaft bin ich eben auch an die Bibel herangegangen.
Und?
Diesen Anspruch erfüllt die Bibel. Sie ist ein Buch, das Fakten enthält. In der Wissenschaft ist man sehr daran interessiert, dass man Dinge nicht einfach behauptet, sondern sie auch beweisen kann. Zum Beispiel Gleichungen, die man mathematisch herleitet und dadurch die Beweisführung hat. Dann geht man von Experimenten aus, die jederzeit wiederholbar sein müssen und immer das gleiche Ergebnis bringen. Oder dass man durch eine Theorie etwas voraussagen kann, was man später im Experiment genauso findet. Denselben Ansatz kann man auch in der Bibel erkennen. Die Bibel ist ein Buch, das klare Aussagen macht. Menschen in alter Zeit haben Dinge vorausgesagt, die sich in späterer Zeit erfüllt haben oder sich in unserer Zeit erfüllen. Das kann man unzweideutig sehen. Und damit findet man eine klare Beweisgrundlage, dass die Bibel wirklich stimmt, dass es etwas Höheres ist. Das kann kein Mensch aus sich selbst heraus die Zukunft voraussagen. Das schafft niemand.
Okay. Das bedeutet natürlich, man muss sich auf den Ansatz einlassen, dass es etwas Höheres gibt. Etwas, wodurch die Bibel bewusst hervorgebracht wurde.
Ja, genau. Und das ist dann der richtige Aha-Effekt. Wenn man die Bibel richtig studiert, dann stellt man fest, dass alles logisch und vernünftig ist und alles zusammenpasst. Und das kann ja gar nicht anders sein. Der Gott, der die Bibel inspiriert hat, hat auch die Naturgesetze gemacht. Das stimmt völlig überein.
Können Sie dazu ein Beispiel nennen?
Ja, zum Beispiel gibt es in der Wissenschaft das grundlegende Gesetz von Ursache und Wirkung, zu finden in den Bewegungsgleichungen. Wir kennen das zum Beispiel bei der Billardkugel. Wenn man die anstößt, dann stößt die an eine andere Kugel. Man kann das vorausberechnen, wo zum Beispiel die nächste Kugel hinläuft. Das gleiche System von Ursache und Wirkung findet sich auch in der Bibel in Form von alles, was ein Mensch sät, wird er auch ernten.
Nicht schlecht. Haben Sie noch weitere Beispiele?
Nehmen wir den Gleichverteilungssatz. der findet sich in der Wärmelehre, in der Thermodynamik. Der bedeutet, dass Energie gleichmäßig verteilt wird in alle Bewegungsrichtungen. Also eine Art Unparteilichkeit, könnte man sagen. Und die Unparteilichkeit ist auch ein biblischer Grundsatz wiederum. Als weiteres Beispiel kann man die physikalischen Gesetze an sich nennen, die von dauerhaftem Bestand sind. Und das zeigt auch die Bibel. Sie sagt, Gott ändert sich nicht. Er hält an allen seinen Grundsätzen fest.
Und Sie sehen hierin jetzt keine Zufälligkeit?
Nein, für mich ist klar, dass der Schöpfer als Quelle der Bibel auch die Quelle der Wissenschaft ist. Und daher diese beiden Systeme eine Einheit sind, also miteinander existieren können und einander ergänzen.
Gut, um es auf den Punkt zu bringen, Bibel und Wissenschaft sind aus Ihrer Sicht mehr als zwei koexistierende Interessensgebiete, oder?
Ja, es heißt in der Bibel einige Male, forscht nach. Zum Beispiel im Psalm 111, Vers 2. Da steht, groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Sie ermuntert also, sich mit den Werken Gottes zu beschäftigen. Gerade Personen wie Galilei, Kopernikus und Newton waren alles gläubige Menschen, die haben in der Bibel geforscht und auch in der Wissenschaft.
Also das ist schon interessant. Ich fasse das jetzt mal zusammen. Sie sagen also, die Wissenschaft lebt von Fragen und deren Beantwortung. Und genau das macht die Bibel auch. Sie stellt also keine Forschungs- oder Wissenschaftsbarrieren auf. Im Gegenteil, sie fordert sogar dazu auf, nachzuforschen und Fragen zu stellen.
Genau.
Herr Oehlschlegel, das war jetzt ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Vielen Dank.
Unser Interview mit Dr. Oehlschlegel hat deutlich gemacht, Bibel und Wissenschaft, die man heute oft so kontrovers sieht, können doch gut zusammenpassen. Mehr als das, die Bibel fördert den menschlichen Wissensdrang und liefert selbst wissenschaftlich korrekte Antworten. Natürlich gestatten die Umstände den wenigsten von uns als Forscher, die Welt zu erkunden oder einen Beitrag zu etablierten Wissenschaften zu leisten. Es gibt jedoch ein Wissensgebiet, das sich jedem Menschen erschließen kann. Jesus Christus sprach davon, als er zu seinem himmlischen Vater betete. Dieses Gebet ist in dem Bibelbuch Johannes Kapitel 17 aufgezeichnet. Im Vers 3 heißt es, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Diese Erkenntnis über den wahren Gott kann einen wissbegierigen Geist auf eine Weise belohnen, wie kein anderer Aufschluss. Genauso die Erkenntnis über seinen Sohn Jesus Christus. Die grundlegenden Fragen von uns Menschen können damit beantwortet werden. Woher stammt das Leben? Warum existieren wir? Gibt es einen Gott? Man könnte noch weiter hinzufügen, warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Wird der Mensch die Erde zugrunde richten oder gar zerstören? Wird Gott etwas dagegen unternehmen? Die Antworten auf diese Fragen sind in der Bibel zu finden. Und sie befriedigen nicht nur unseren Wissensdurst. Wie Jesus sagte, geht es immerhin um ewiges Leben. Möchten Sie mehr dazu erfahren? Dann informieren Sie sich doch auf unserer Website jw.org. Hier können Sie auch die Bibel online lesen oder herunterladen. Es gibt Antworten auf Glaubensfragen, spezielle Rubriken für Jugendliche, Familien oder Kinder, Videoclips und vieles mehr. Schauen Sie doch ruhig mal auf jw.org vorbei. Es lohnt sich. Das Thema unserer nächsten Sendung lautet Armageddon, Anlass zu Furcht oder zur Hoffnung? Wir freuen uns darauf, Sie am Sonntag, den 9. August um 6:30 wieder zu begrüßen. Bis dahin, alles Gute.
Sie hörten eine Sendung von Jehovas Zeugen in Deutschland. Wir machen darauf aufmerksam, dass es sich dabei um keine redaktionelle Leistung des Bayerischen Rundfunks handelt.